Es sei kein Sprach noch Rede, da man deine Stimme nicht hört. Haben wir gerade in diesem Lied gesungen, beziehungsweise ihr habt es gesungen, weil ich meine Stimme schonen will, weil gestern Morgen hatte ich fast gar keine mehr. Und da war gestern schon die Frage auch zwischen Stefan Heuer als Gemeindeleiter und mir, was ist eigentlich, wenn die Pastorin am Sonntag ausfällt? Und ich muss euch sagen, mich rührt sowas, wenn ein Kind sich hier vorne hinstellt und uns einlädt zum Lob Gottes. Und als wir gestern gesagt haben, wenn wir nur den Raum ließen und wenn die Predigt ausfällt und jeder von euch 2 Minuten was dazu sagt, dann wäre Gottes Wort unter uns hörbar. Mir fehlte dazu der Mut und ich bin auch dankbar, dass meine Stimme wieder ein bisschen da ist. Aber ich bin auch sehr gerührt. Danke für diesen Moment deiner Tochter. Mir ging es gestern so, dass meine Stimme etwas weg war, aber die ganze letzte Woche war schon eine Woche mit einigen Anfechtungen und Höhen und Tiefen. Es waren ganz tolle Momente da drin, von einem Hochzeitsfest, das toll war, von vielen anderen Dingen, aber gleichzeitig auch manche Anfechtung und Hürde. Nächste Woche feiere ich sowas wie Silberhochzeit. Ja, da gehen die Köpfe hoch, das war klar. 25 Jahre ist es her, dass ich im Urlaub war. Also dazwischen war ich auch im Urlaub, aber vor 25 Jahren war ich auf einer Jugendfreizeit. Und auf dieser Jugendfreizeit war ich jedes Jahr unten am Starnberger See und es war schönstes Wetter, Sonnenschein und wir hatten viel Spaß mit hunderten jungen Leuten. Aber das Programm kannte ich schon und ich wusste, am Abend wird auch immer wieder mal aufgerufen, nach vorne zu kommen, um sich für Dinge zu entscheiden. Und ich war schon Christ, ich hatte mich schon längst für Jesus entschieden und mein Leben mit ihm geführt. Und ich wusste auch, was an so einem Hingabeabend läuft und mir war klar mit vielen anderen, ich muss nicht nach vorne. Und ihr könnt euch jetzt schon denken, ich gehörte zu denjenigen, die mit nach vorne gegangen sind, die diesem letzten Aufruf gefolgt sind. Als schon viele nach vorne waren, stand ich immer noch in meiner Reihe. Und als der Prediger damals oder der Pastor sagte, die letzte Chance jetzt, habe ich nur mitgekriegt, dass ich auf dem Weg war. Und diese Karte, die ich damals unterschrieben habe, hängt heute noch in meiner Küche. Und nach dem Abend bin ich mit einer Urlaubsfreundin da an den See gegangen und es war klar, an diesem Abend habe ich mich für den vollzeitlichen Dienst entschieden. An diesem Abend war klar, ich werde meinem Herrn ganz dienen. Aber dass ich heute hier stehe, ist nicht meine Verdienste, weil es gab genügend Brüche im Leben und es gab genügend Hürden, die es hätten auch ganz anders kommen lassen können. Ich hatte damals gezeigt, dass ich mit meinem Leben Gott dienen wollte. Aber es ist ein Geschenk, wie jeder neue Tag ein Geschenk ist. Auch im Glauben, ob im Leben, im Dienst, in der Ehe. Und dass ich nächste Woche diesen Tag erinnern darf nach 25 Jahren, das ist ein Geschenk, hat aber ganz viel Ermutigung und Hilfe auf dem Weg gebraucht. Paulus ruft in unserem Predigtext für heute die Christen auf, wach und nüchtern zu sein. Er ermutigt sie auch, dran zu bleiben, so wie mich und euch vielleicht auch viele auf dem Weg ermutigt haben. Er ermutigt sie, die Konzentration, das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Und wir wissen alle, wie das ist, wenn man die Konzentration verliert. Wir können rausfliegen im Straßenverkehr durch einen Unfall, beim Sport und Spiel durch mangelnde Reaktionen, im Unterricht dem Stoff verpassen und dem Glauben das Ziel aus den Augen verlieren. Der ADAC hat letztens einen Link geteilt, wo es auf einen Trailer bei YouTube ging, wo es darum ging, dass jemand nur auf sein Smartphone guckte und über die Straße ging und plötzlich kommt von links ein Auto und reißt ihn mit. Der mir das schickte, hat gesagt, da braucht man starke Nerven für. Und das ist auch so. Eigentlich nichts für mich. Aber diese Situation war, der Mensch war abgelenkt, als er über diese rote Ampel ging. Vielen Dank. Ablenkung, Anfechtung, fehlende Ausrichtung. Wenn die Konzentration flöten geht, kann uns das in Gefahr bringen. Aber ebenso auch Enttäuschung, Fragen, Situationen, die wir nicht verstehen. Und dann noch wach und nüchtern bleiben, aufpassen, dranbleiben, das Ziel nicht verlieren. Der Predigtext von heute ist überschrieben mit jederzeit bereit sein. Und ich lese 1. Thessalonicher 5 und wer will, kann gerne mitlesen. Über die Frage, wann das geschehen wird, Brüder und Schwestern, zu welchem näheren Zeitpunkt es eintreten wird, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn so unvorhergesehen kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen werden, alles ist ruhig und sicher, wird plötzlich Gottes vernichtendes Strafgericht über sie hereinbrechen. So wie die Wehen über eine schwangere Frau. Da gibt es kein Entrinnen. Ihr aber lebt ja nicht in der Dunkelheit, Brüder und Schwestern, sondern sodass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte. Ihr alle seid vielmehr Menschen, die dem Licht und dem Tag gehören. Und weil wir nicht mehr der Nacht und der Dunkelheit gehören, wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wer schläft, tut es in der Nacht, und wer sich betrinkt, tut es in der Nacht. Wir aber gehören dem Tag und wollen deshalb nüchtern sein. Wir wollen Glauben und Lieben als Panzer anlegen und die Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Gericht verfallen, sondern dass wir durch Jesus Christus, unserem Herrn, gerettet werden. Er, unser Herr, ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Das gilt für uns alle, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt, oder ob wir schon vorher gestorben sind. Macht also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter, wie er es ja schon tut. Jederzeit bereit sein. Und Paulus geht es da um das Sein der Thessalonicher, um die Perspektive, die sie haben, um ihre Aufgabe, ihren Auftrag. Und die Frage, die sie vorweg beschäftigt, was ist eigentlich mit denen, die jetzt schon gestorben sind? Die gestorben sind, bevor Jesus wiederkommt, weil das war ja eigentlich ihre Hoffnung. Das war ihr Ziel, dass sie es erleben werden. Und plötzlich sterben Leute. Für uns ist diese Frage heute vielleicht gar nicht mehr relevant. Wir wissen, die Leute sterben und wir verkündigen, dass sie mit Jesus auferstehen werden. Aber für die Christen damals in Thessalonich war das eine ganz vordergründige Frage. Der 1. Thessalonicher Brief gehört zu den ältesten Briefen, die wir kennen von Paulus. Und er hatte diese Gemeinde 50 nach Christus circa gegründet. Und er ist ganz seelsorgerlich und begleitend. Diese Christen lagen ihm am Herzen und er sagte ihnen, passt auf, ihr seid doch mit Christus gerettet. Ihr seid erlöst. Und zunächst betont er das, dass allen das Evangelium verkündigt wird und dann ermahnt er sie auch immer wieder dran zu bleiben. Den Blick auf die Wiederkunft Christi nicht zu verlieren, die sich rauszögert. Und weil sie sich rauszögert, weil Dinge nicht so schnell passieren, wie man erhofft, weil man glaubt, plötzlich sind die Leute irritiert. Haben wir denn was Falsches geglaubt? Wie ist das denn? Wie ist es denn plötzlich, wenn unser Glauben mal so Achterbahn fährt? Wie ist es denn, glaube ich mal, wenn alles nicht so schön ist, wie ich es vielleicht gedacht habe? Wie ist das, wenn ich Tod und Trauer, Krieg und Elend und Finsternis erlebe? Paulus ermutigt den Thessalonichern und vermittelt ihnen die Perspektive der Hoffnung. Er verkündigt Licht und Leben und gibt ihnen so etwas an die Hand und einander Mut zu machen. Wir singen, Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da, ja, aber wir sehen sie ja gerade gar nicht. Es ist nass und kalt, kälter als es vielleicht sein sollte. Als Jesus dem reichen Jüngling begegnet, der erst noch seinen Vater beerdigen wollte und die Dinge erledigt haben wollte, da sagt er ihm im übertragenen Sinne, deine Aufgabe ist das Leben und nicht der Tod. Verkündige du die Herrschaft Gottes. Und er macht so einen Perspektivwechsel deutlich. Es kommt darauf an, wo du hinguckst und welchen Auftrag du annimmst. Es kommt auf deine Ausrichtung an. Ich hatte vorhin gesagt, ich sitze da, um auch mich nach vorne auszurichten. Und es ist mir auch wichtig. Aber auch im Alltag ist es mir wichtig, wohin gucke ich eigentlich? Auf die Umstände? Wohin ist mein Fokus? Aaron Antonowski, der Doktor, hat mal gesagt, oder er hat die Salutsche Genese begründet. Und er hat gesagt, es geht gar nicht immer um die Frage, was macht mich krank, sondern es geht um die Frage, was hält mich gesund? Vielleicht muss ich dann die gleichen Dinge tun, aber die Ausrichtung ist eine andere. Und es ist immer deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, wo du hinguckst, für was du deine Zeit einsetzt oder deine Perspektive machst. Frederik die Maus hätte sich jetzt auch noch ein bisschen stressen lassen können von allen anderen. Du musst doch Ernte einbringen, du musst doch etwas tun und machen. Nein, er hat sein Ding gemacht und das war wichtig, um die anderen dann auch zu ermutigen, sich einzubringen. Und gut, dass die anderen ihn gefragt haben und er Raum hatte, sich einzubringen. Perspektivwechsel ist auch immer eine Entscheidung, wie alles eine Entscheidung ist. Und jede Frau, jedes Paar, das sich für Kinder entscheidet, da weist Paulus hin, wird irgendwann Wehen kriegen. Und wenn sich so ein Paar entscheidet, Kinder zu kriegen, dann ist es klar, es wird nicht nur schön und leicht und einfach. Und es ist klar, es ist auch mit Schmerzen, Verantwortung und Aufgaben verbunden. Dann kann man den Geburtstermin berechnen, aber ob er klar eintritt, ist nicht klar. Dass es dann auch kommt, ist weder klar noch sicher, wie es mit der Zeit und der Stunde aussieht. Meist kommen die Wehen dann irgendwann. Und zudem bringt Schwangerschaft und Geburt Risiken mit sich. Und wenn ein Kind überlebt, ist es ein Geschenk. Die Wehen kommen plötzlich, heißt es bei Paulus, und genauso kommt der Tag des Herrn plötzlich. Wir können ja sagen, es ist schon 2000 und mehr Jahre nicht passiert, dass Jesus wiedergekommen ist. Und genau das tun die Leute, die da auch erwähnt werden. Ist alles ruhig, war schon immer nichts, wird noch dauern. Und wenn er heute käme, bist du bereit? Paulus weist die Thessalonicher hin, dass es für ihn keinen Sinn macht, über Zeit und Stunde zu debattieren oder zu spekulieren. Die Frage kann spannend sein und Menschen haben sich da schon, wer weiß, wie lange mit beschäftigt. Aber sie bringt sie nicht weiter. Er hält sie eigentlich ab von dem Eigentlichen und schürt vielleicht noch Angst. Das Leben, dein Leben ist wichtiger, als über den Tod nachzudenken, das Ende. Der Tag des Herrn wird kommen, plötzlich wie ein Dieb in der Nacht. Dieses Bild greift Paulus auf und Jesus hat es schon erzählt, davon berichtet Matthäus. Und mit ihm, Tag des Herrn, wird das Gericht kommen, die Stunde der Entscheidung. Und wird sich zeigen, wer zu ihm gehört und wer nicht. Und da ist nicht entscheidend, ob jemand schon leiblich gestorben ist oder geistlich tot ist. Sein Leben ohne Gott gelebt hat. Ja, der Tag des Herrn wird kommen. Und da sind wir gefragt, unseren Fokus drauf zu legen. Darauf muss der Fokus aber nicht endlich gelegt werden, so wie bei der Geburt ja nicht allein auf das Eintreten der Wehen der Fokus gelegt wird, sondern die Frage ist, wie kann man Kind und Mutter begleiten? Was kommt danach? Wie geht's weiter? Da ist ein viel weiteres Spektrum im Blickfeld. Wie kann man das Kind in Empfang nehmen, aber auch bereit sein für das, was kommt? So macht Paulus den Thessalonichern erstmal Mut. Mut und erinnert sie daran, was sie können. Paulus erinnert die Thessalonicher an ihre Identität und den Auftrag. Ihr gehört zum Licht. Ist dir das heute Morgen klar? Du gehörst zum Licht? Du gehörst zu Jesus? Darum seid wach. Seid wach und nüchtern, da auch nochmal einzuhalten. Bleibt ausgerichtet auf das Ziel, bleibt dran. Verliert die Konzentration nicht. Auch auf Jesus nicht. Wenn Paulus sagt, dass die Thessalonicher Menschen sind, die dem Licht und dem Tag gehören, erinnert er sie daran, sie sind geliebt, erlöst und gerettet. Erinnert euch doch mal gerade daran. Sagt es eurem Nachbarn, du bist von Gott geliebt. Das war jetzt kein rhetorischer, sondern tut es einfach mal. Sagt es dem Nächsten. Wir vergessen es manchmal und zu sagen oder denken, naja, wir könnten euch jetzt auch noch sagen, du bist heilig, du bist erlöst, du bist wertvoll. Ihr habt ein Ziel. Liebe erfordert Antwort. Liebe erfordert irgendwann ein nach vorne gehen. Vielleicht nicht auf einer Freizeit, aber innerlich jeden Morgen neu zu sagen, dein bin ich Herr, weil du mich liebst. Christus, das Licht der Welt, welch ein Grund zur Freude, lebt als Kinder des Lichts. So sagt es schon Paulus im Epheser und jetzt hier bei den Thessalonichern. Aber in Epheser stimmt er ein Lied an und erinnert die Gemeinde daran. Wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod und Christus, deine Sonne, geht für dich auf. Ein Refrain, den sie damals gesungen haben. Ich habe keine Melodie dazu, aber vielleicht lohnt es sich mal, eine zu machen. Paulus erinnert die Thessalonicher nicht nur daran, dass ihr geliebt seid, sondern auch heilig. Und das mit der Heiligung ist ja so eine Sache. Auch wenn ich jetzt schon 25 Jahre mich entschieden habe, im Dienst zu sein oder noch länger Christ bin und viele von euch ja noch viel, viel länger, ist das mit der Heiligung so eine Sache. Letzte Woche wurde ich in einem Gespräch laut. Und letzte Woche hatte ich öfter auch mit meinen Gefühlen an Stellen der Wut zu kämpfen. Und ich bin sogar in einem Gespräch rausgegangen. Da war ich alles andere als lieb und nett. Alles andere als einfach nur freundlich und die strahlende Lächelnde. Das war schon so eine Sache. Und noch mehr fühlte ich mich hinterfragt, als ich nach Hause kam und aus meinem Briefkasten ein Losungsbuch holte, was mir eine Frau geschickt hat aus dem Jahre 2014. Also vom letzten Jahr. Mit Zettelchen drin und geknickten Eselsohren und einer Bibelstelle aus dem 16. August. Das wollte sie mir schicken und als ich das dann gelesen habe, war ich etwas irritiert, weil das gerade überhaupt nicht in die Situation passte. Da war Hans-Joachim Eckstein zitiert und er schreibt an diesem Tag: Es gibt Menschen, die erscheinen uns wie Edelsteine. Nicht, dass sie anders als andere Menschenkinder von sich aus leuchten oder göttliches Licht hervorbringen könnten, aber sie reflektieren und entfalten das empfangene Licht so farbenfroh und strahlend, dass man sich unwillkürlich nach der Lichtquelle umschaut. Und die Losung an diesem Tag war 1. Thessalonicher 5,5. Ihr alle seid Kinder des Lichts. Die Leute, die mich vorher begegnet sind, ob die nach der Lichtquelle gefragt haben, ob die das Leuchten gesehen haben, bin ich mir gar nicht so sicher. Oder eher sich gewundert haben, dass auch ich mal laut werden kann. Für mich war es aber gut, dass es Menschen gibt und gab, die mir immer wieder das Wort Gottes zusprechen, die mich wie Paulus die Thessalonicher erinnert an das: Das ist eure Bestimmung. Da kann es mal sein, dass ihr rausfallt. Da kann es auch mal sein, dass ihr was anderes an den Tag legt, als ihr eigentlich sein möchtet. Da kann es auch mal sein, dass Dinge ganz anders laufen. Aber kommt zurück in die Spur. Kommt wieder zurück in den Alltag. In den Alltag mit Christus und in eure Identität. Ihr seid geliebte Kinder Gottes. Dass ihr rausfallt, das passiert. Und das ist auch nicht schlimm. Aber bleibt nicht draußen. Richtet euch wieder rein. Hinzufallen passiert. Aber wieder aufstehen ist wichtig. Paulus schreibt den Thessalonichern, wer sie sind, Kinder des Lichts. Und als solches sollt ihr euer Leben gestalten. Das ist immer wieder Neuanfang. Und Paulus fordert die Thessalonicher auf, Glaube und Liebe als Panzer anzulegen. Hoffnung auf Rettung als den Helm. Da ist das eine unser Sein, aber das andere ist auch unsere Verantwortung. Vor Jahren sagte mir mal jemand, zieh jeden Morgen die Waffenrüstung Gottes an. Epheser 5 und 6, da schreibt Paulus auch von den Kindern des Lichts und der Rüstung, die man anzieht. Paulus weist hier wieder auf. Zieht euch bewusst morgens Glauben und Liebe an. Hoffnung. Weil Glaube, Hoffnung und Lieben euer Leben bestimmen sollt. Und das passiert nicht einfach nur irgendwie, sondern dazu seid ihr aufgefordert, die Verantwortung zu übernehmen. Dafür zu sorgen, was ihr morgens anzieht. Nicht nur, wenn ihr zum Gottesdienst kommt, sondern in eurer inneren Haltung. Paulus lädt sie ein, ein Leben einzuüben in Liebe, Glaube und Hoffnung. Seid bereit, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und das Ziel, darauf weist Paulus die Thessalonicher hin, das Ziel ist unsere Rettung. Da kann es Situationen geben auf dem Weg, die euch irritieren. Da können Dinge passieren, die euch traurig, Angst machen, verzweifeln scheinen zu lassen. Ihr seid geliebt, ihr seid gerettet. Ihr seid gerettet zum Leben und deswegen geht den Weg weiter. Bleibt auf Christus konzentriert, ob er heute kommt, morgen oder übermorgen. bleibt ausgerichtet, dass er wiederkommt. Ich kenne das gut, wenn man im Alltag abgelenkt wird. Gestern fuhr ein Skateboarder bei uns immer über die Platten mit harten Rollen. Da war es ganz schön schwierig, auf dem Sofa liegen zu bleiben und nicht immer dieses Klack, 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 Klack. Irgendwann nervt sowas nur. Aber ich kann es ja auch nicht ändern. Und runterschreien geht gar nicht und hingehen wäre auch falsch gewesen. Mich lenken auch manche andere Dinge ab. Manche Nebengespräche oder manches andere, aber ich selbst tue es auch immer wieder mal. Da ist es ein Hin und Her. Und dann ist es aber wichtig, immer wieder einzuüben, immer wieder selbst sich zu korrigieren. Ich bin abgelenkt manchmal im Alltag und deswegen muss ich mir feste Trainingszeiten in meinen Kalender schreiben. Und auch Zeiten für Gebet und auch Zeiten fürs Bibellesen. Es passiert nicht einfach irgendwie. Und es ist gut, am Sonntag oder auch am Tag immer mal einen Moment zu haben, innezuhalten, wo stehe ich eigentlich und wohin will ich gehen. Paulus ermutigt zu einem zielgerichteten Leben. Er ermahnt, einander zu ermutigen. Denn als Gemeinde ist keiner allein unterwegs. Deswegen ist es gut, wenn wir uns das einander sagen. Es gab eine Schwester in Templin, von der wurde mir nur berichtet, weil sie schon nicht mehr lebte. Die hat jeden Sonntag die Leute gefragt, bist du noch auf dem Weg? Nicht, weil sie sie ermahnen wollte, nicht, weil sie sie korrigieren wollte, sondern weil es ihr Anliegen war, gemeinsam ans Ziel anzukommen. Und das ist, glaube ich, eine Frage der Haltung der Liebe. Bist du zielgerichtet? Weißt du, dass Jesus wiederkommt? Ist es dir heute bewusst? Wo steht dein Fokus? Oder was lenkt dich gerade ab? Er soll dein Licht sein, das uns leuchtet. Er soll den Weg zeigen und uns zum Ziel bringen. Er, unser Herr, ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Das gilt für uns alle, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt, oder ob wir schon vorher gestorben sind. Macht also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter, wie es ja schon tut. Jesus kommt wieder und wir gehen ihm entgegen. Amen.